ARD.
Katharina, wir reden ja eigentlich über Bücher, aber gehst du eigentlich auch gerne ins Museum? Ist das was für dich?
Ja, aber ich kann mich eigentlich nicht so lange da aufhalten. Also diese Leute, die ewig in so einem Museum verbringen, egal was es ist. Und zum Beispiel, ich nehme mal an, du spielst auf unser eines Buch an, Gemälde. Manche finde ich toll, aber auch da kann ich nicht stundenlang davor stehen.
Also du brauchst eher so ein Action-Museum mit Knöpfe drücken und Erlebniswelten, oder?
Ich brauche eher so einen kleinen im Stechschritt durchs Museum, das ist so eher so meins.
Na, dann ist der Louvre was ganz Falsches für dich wahrscheinlich. Da geht man im Stechschritt ungefähr 3 Jahre durch, wenn man das alles schafft.
Aber dafür größere Chance, da jemals durchzukommen, als wenn man sie so langsam da durchschlendert.
Das stimmt. Ein bisschen ist das ja vielleicht auch so wie mit langen, dicken Büchern, wo man auch nicht immer so schnell durchkommt, wie man gerne möchte. Und Kurzgeschichten. Auch da gibt es ja ganz andere Herangehensweisen.
Eat, Read, Sleep.
Willkommen bei Eat, Read, Sleep, dem Podcast, der das Lesen feiert und der für alle sein soll, egal ob ihr Romantasy, Klassiker oder Krimis liebt. Wir schauen auf alle Genres und ganz genau auf die Bestsellerlisten. Sind das wirklich gute Bücher oder sind das vielleicht nur Bücher, die sich gut verkaufen? Ist ja nicht immer das Gleiche.
Richtig. Außerdem wollen wir auch immer mal hinter die Kulissen des Literaturbetriebs gucken. In der vergangenen Folge zum Beispiel, da ging es ja um das Thema Farbschnitt. Das hat euch offensichtlich sehr gut gefallen. Wir haben sehr viele Mails, Nachrichten und Kommentare dazu bekommen. Vielen Dank für dieses umfangreiche Feedback. Das freut uns, dass euch die Folge gefallen hat. Und das bestärkt uns ja auch darin, solche Themen in den Podcast zu bringen. Und das machen wir auch heute wieder. Wir haben uns jemanden eingeladen, der mal einen anderen Blick auf Literatur hat und uns das Prinzip von einfacher Sprache erklären wird.
Was das ist, das erklären wir euch später dann noch ganz genau. Wir, das sind Jan Ehlert
und Katharina Marenholz.
Wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk und wir lesen nicht nur, wir kochen auch. Und ich muss gestehen, ich habe heute etwas mitgebracht, was nicht unbedingt unter leichte Gerichte fällt, sondern ich würde mal so sagen, eher in die Kategorie mittelschwer.
Die literarische Vorspeise.
So, hier kommt es mit aufgewärmtem Brot. Ich habe alles mal zusammen in die Mikrowelle gestellt.
Ja, und es riecht schon sehr, ich habe es schon gedacht, als ich reingekommen bin ins Studio, es riecht ein bisschen wie in so einem gut bürgerlichen Restaurant heute hier bei uns.
Oder so einem gut bürgerlichen Treppenhaus.
Ja,
da
oder
riecht man das auch manchmal. Das wird.
Es ist, glaube ich, eine Kohlroulade, oder?
Das hast du sehr gut erkannt. Liebevoll gewickelt. Und das Wickeln ist die große Herausforderung, habe ich festgestellt. Also man muss den Kohl sehr lange kochen. Man muss das Fleisch mäßig lange braten und dann das zusammenwickeln und falten. Das war die große Herausforderung.
Und es schwimmt in brauner Soße. Mhm. Hast du die aus der Packung gemacht oder hast du die originär hergestellt?
Die habe ich originär hergestellt mit Unterstützung von Soßenbinder aus der Packung.
Mondamin Soßenfix. Ich sag dir was, ich habe noch nie in meinem Leben Kohlroulade gegessen.
Noch nie?
Nein, weil als es das bei uns zu Hause früher gab, habe ich das nicht gegessen, weil ich das nicht mochte. Also das fiel für mich und in jedem Punkt unter der Klassifizierung Essen, das ich auf keinen Fall esse. Das waren im Grunde 90% aller Gerichte früher. Und später, weiß ich nicht, bin ich nie auf die Idee gekommen, das zu machen. Jetzt bin ich sehr gespannt.
Auch sehr gespannt.
Mhm. Ich glaube, ich stelle es gleich nochmal in die Mikrowelle. Es ist ein bisschen kalt, aber interessant.
Interessant könnte jetzt alles heißen.
Nee, ich finde, es schmeckt ganz gut. Es schmeckt sehr gut bürgerlich. Ich habe auch ein bisschen Soße hier an der Hand gerade. Der Kohl ist sehr weich, schmeckt unkohlig. Vielleicht hätte ich es früher doch gemocht.
Ja, vielleicht habe ich den Kohl auch einfach ein bisschen zu lange gekocht. Es hieß, er sollte weich sein, bis er auseinanderfällt.
Und er ist
auseinandergefallen.
Total richtig. Und was ist das für Fleisch da drin?
Das ist Hackfleisch. Ganz normales, simples Rinderhackfleisch.
Aber warum ist das in so einer starren Form? Wie hast du das denn hingekriegt?
Mit Semmelbröseln habe ich das Also im Prinzip ist es eine gut zusammengeknetete Frikadelle.
Aha, mit Kohl umwickelt.
Mit Kohl umwickelt,
ja. Guck mal, dann weiß ich das jetzt auch. Ich wusste es wirklich vorher nicht. Eat, Read, Sleep, der Podcast, der auch kochmäßig, gerichtemäßig, essensmäßig bildet. Da hast du jetzt wirklich eine Bildungslücke bei mir geschlossen. Das ist ja auch wichtig.
Unbedingt. Es stammt aus einem Buch, das ich für heute mitgebracht habe, wo es auch genau darum geht. Die Protagonistin Caro hat es gekauft, weil es sie an ihre Kindheit erinnert. Sie hat es genauso gemacht, steht in dem Buch, wie ihre Mutter es ihr beigebracht hat, penibel alle Schritte befolgt. Und es ist so ein schönes, normales, gutbürgerliches Essen, was sie mit ihrem Mann gemeinsam auftischt. Aber eines, und jetzt guckst du dir nochmal ganz genau an,
oh Gott,
eines, was auch ein bisschen böse aussieht, schreibt sie.
Böse?
Die feine Fettschicht auf dem Kohl glänzt im gelblichen Licht. Die offenen Enden scheinen böse zu grinsen und entblößen das Gehackte.
Gut, dass du mir das nicht vorher vorgelesen hast. Ich habe das Buch ja auch gelesen, aber an diese Szene erinnere ich mich gar nicht mehr. Habe ich wohl zu hektisch gelesen. Und Brot gehört dazu?
Brot habe ich dazu gehört. Brot. Ja, Brot gehört dazu, denn ich dachte, Kartoffeln und Reis, das wäre jetzt für eine Vorspeise zu viel. Und mir gefiel aber dieses Schaffen von Atmosphäre. Sie kochen etwas, was ja eigentlich ein Wohlfühlmoment ist. Man sitzt gemeinsam am Tisch, aber durch diese Beschreibung in dem Buch wird die ganze Atmosphäre plötzlich aufgeladen, bekommt etwas latent Aggressives, das böse gehackte Fleisch schaut sie da an, das Fett glänzt ein bisschen und prompt ist man in einer ganz anderen Stimmung.
Kulinarische Metaphern.
Unter anderem die Kohlroulade als Metapher für den Ehekonflikt. Es ist übrigens aus dem Roman, falls ihr euch gefragt habt, Arctic Mirage von Terhi Kokkonen, über den sprechen wir nachher noch. Denn da gibt es natürlich nicht nur Kohlrouladen drin, sondern auch noch eine ganze Menge anderes, über das man sprechen kann. Und es gibt ja nicht nur Essen, was man von seinen Eltern oder Großeltern mitbekommen kann. Rezepte. Ich habe zum Beispiel auch von meiner Schwiegermutter und von meiner Großmutter Kohlrouladenrezepte bekommen. Aber man kann eben auch von Großeltern noch was anderes mitbekommen. Davon erzählt das Buch, was wir gemeinsam gelesen haben.
Die Bestseller-Challenge.
Wir haben gelesen Monas Augen von Thomas Schlesser, ein französischer Autor. Es geht um Mona offensichtlich. Mona ist 10 Jahre alt. Die ist gerade am Anfang dabei, Hausaufgaben zu machen, als es plötzlich dunkel wird. Mona ist blind geworden. Plötzlich, von einer Minute auf die andere. Und sie bleibt genau 63 Minuten lang blind. Dann kann sie wieder sehen. Die Eltern, relativ aufgelöst, fahren natürlich mit ihr ins Krankenhaus. Da werden diverse Tests gemacht, die alle nichts ergeben. Der Arzt verordnet dann Hypnose und Kinderpsychiater. Also sie soll sich in Hypnosebehandlung begeben und regelmäßig einen Kinderpsychiater aufsuchen. Und dann kommt der Großvater von Mona ins Spiel. Der sagt, papalapap, Kinderpsychiater brauchen wir nicht. Ich heile das auf der seelischen Ebene und gehe mit Mona ins Museum, einmal die Woche, und da gucken wir uns immer nur ein einziges Bild an. Das alles wird ungefähr in diesem 20-seitigen Prolog erklärt. 20 Seiten Prolog, das war schon mal eine Herausforderung.
Aber du hast ihn gelesen, ich bin beeindruckt.
Ich habe ihn gelesen, ja, ich habe ihn gelesen. Und dann geht's los. Erstes Kapitel Louvre, erstmal Renaissance, Botticelli, Da Vinci, Raphael und so weiter. Sie gehen halt so, wie es angekündigt wurde, einmal pro Woche in den Louvre und gucken sich jeweils ein Bild an. Und Mona soll möglichst lange davor stehen und sich das angucken, schafft am Anfang nur so ein paar Minuten, wird dann immer besser. Und danach unterhalten sich der Großvater und Mona über das Bild, was sie gesehen hat, wie sie das interpretiert und so. Die Bilder sind übrigens auch vorne und hinten in dem Buch abgedruckt. Ich habe gesehen, Jan, du hast nur so ein Leseexemplar, da ist das, glaube ich,
gar nicht. Ich musste sie alle googeln, das war ein bisschen anstrengend.
Ja, also das ist ganz schön, hier in einem Vorsatzpapier, sogar zum Aufklappen, sind die Bilder abgedruckt, sehr klein allerdings und hinten halt auch nochmal. Es sind insgesamt 52 Bilder, die sich Mona und der Großvater dann angucken, in drei Pariser Museen, im Louvre, im Musée d'Orsay und im Centre Pompidou. Und dann wird noch so Monas Familiengeschichte in einer Rahmenhandlung erzählt. Der Vater ist Alkoholiker, der Großvater hat bei einer Fotoreportage ein Auge verloren. Dann gibt es noch so ein Geheimnis um den Tod der Großmutter. Und diese Hypnosebehandlung wird auch noch so ein bisschen miterzählt. Dann geht es noch um Stress auf dem Schulhof und so ein paar andere Dinge. Aber im Wesentlichen geht es um Bildbeschreibung und Bildinterpretation, im Grunde so wie im Kunstunterricht. Das war ein Mega-Bestseller in Frankreich oder ist immer noch, verkauft in 60 Länder, angekündigt als Sophies Welt für Kunst. Ich war erstmal positiv gestimmt, weil ich mich wirklich sehr für Kunst interessiere. Wie ging es dir? Wie bist du rangegangen an das Buch?
Interessant, dass du sagst, Sophies Welt für Kunst wurde schon angekündigt, denn das war mein erster Gedanke, was ja jemand macht. Sophies Welt, das ist ja im Prinzip die Geschichte der Philosophie, die in Briefen einem kleinen Mädchen erzählt wird und die sich dann Sophie damit auseinandersetzt. Und hier das Ganze jetzt eben für die Kunst, und ich fand die Idee so großartig. Ich habe mich so sehr auf dieses Buch gefreut, weil ich dachte, Mensch, die Kunstgeschichte, einmal ein Streifzug durch die großen Museen, einmal schauen auf die großen Kunstwerke, was macht die eigentlich aus? Und das dann eben so erzählt, dass auch ein 10-jähriges Mädchen das verstehen kann. Und am besten, wie es bei Sophies Welt ja auch ist die Rahmenhandlung ja auch so ein bisschen dürr, aber sie trägt irgendwie eingepackt in eine Geschichte, die man dann nebenbei auch noch gerne liest, dass man nicht das Gefühl hat, ich lese jetzt hier die große Einführung in die Kunstgeschichte, sondern ich lese einen Roman und lerne nebenbei ganz viel. Das hatte ich gehofft. Und dann kam dieser Prolog und das war gar kein Meisterwerk, das war eher so wie das Haus vom Nikolaus, irgendwie schnell zusammengezeichnet. Grobe Striche, irgendwelche Kreuzungen, nur damit man irgendeine Rahmenhandlung schafft, die so aufgeladen ist mit hier ein Auge verloren, da Blindheit, da dann auch diese Herangehensweise der Großvater, der einfach mal beschließt, Kinderpsychologe brauchen wir doch alles gar nicht, ich heile sie selbst, auch mit einer Arroganz daran geht, er steht im Kinderzimmer von Mona und sieht, da ist Glitzer, da sind Kuscheltiere, da sind Starfotos, alles Schund. Das Mädchen soll bitte endlich einmal das Schöne im Leben sehen.
Und dann wird das schon.
Und dann, genau, dann werden sich all die Probleme von selbst lösen, die sie hat. Und wenn sie schon blind wird, soll sie wenigstens einmal die Mona Lisa gesehen haben. Und wie gesagt, den Gedanken mag ich dann von mir aus auch wieder, dass ein Großvater versucht, seine Enkelin für das Schöne zu begeistern und heranzuführen. Aber auch wie es dann gemacht wird, so kategorisch ein Bild nach dem anderen, wo man auch nicht wirklich über die Schönheit redet, sondern ganz, ganz, ganz viel Kunstgeschichte versucht mit reinzudrücken, dann würde ich, glaube ich, doch lieber so ein Standardwerk von Schneede oder wem auch immer in die Hand nehmen. Da lernt man mehr und da ist es nicht so bemüht.
Ich fand es auch wahnsinnig langweilig, wahnsinnig kitschig und im Grunde wie so ein endloser Wikipedia-Artikel. Diese Bildbeschreibung allein waren ja auch so, ich meine, haben wir doch alle gelernt in der Schule, eine Bildbeschreibung zu machen. Wie macht man die? Im Präsens. Diese Bildbeschreibungen sind alle im Präteritum geschrieben, was sie halt so noch gestelzter und unlesbarer macht. Also da war ich eigentlich schon bei jeder Bildbeschreibung raus. Dann diese Dialoge, also die redet ja nicht wie eine Zehnjährige würde ja niemals so reden. Also die redet ja teilweise wie eine Kunststudentin im Proseminar. Und zwischendurch ist sie aber dann wieder total naiv und kindlich. Das passte alles überhaupt nicht zusammen. Es hat mir fast schon körperliche Schmerzen bereitet, das zu lesen. Und das Lustige ist, wir haben selten so viele und so vehemente Meinungen aus der Community dazu bekommen. Ich will die wenigen Positiven nicht verschweigen. Also Joachim zum Beispiel hat gemeldet und hat gesagt, es erinnert ihn natürlich an Sophies Welt. Und da er sich bisher wenig mit bildender Kunst beschäftigt hat, fand er es sehr hilfreich und es hat ihm einen tollen Zugang in diese Welt ermöglicht. Bianca fand die Erklärung zu den Kunstwerken interessant und Stefan fand es super, das Buch, einfühlsame Rahmenhandlung, spannende Kombination mit Bildbeschreibung. Aber wir haben vor allem negative Rückmeldungen bekommen. Tanja fand es schrecklich. Doro hat geschrieben, das ist das erste Buch seit sehr langer Zeit, das ich überlege abzubrechen. Die Dialoge sind unglaubwürdig, die Sprache schrecklich belehrend. Und Verena fragt, warum ist das Buch ein Bestseller geworden? Und das habe ich mich auch gefragt.
Naja, ich glaube, es liegt schon auf der Hand, weil dieses Versprechen da ist. Man schlägt es auf und das Inhaltsverzeichnis sind ja die Werke der großen Kunst.
Und dann noch diese schönen Abbildungen.
Und die schönen Abbildungen. Dann sieht man das und sieht auch hier vorne gleich Monas Augen, ein Kind, das vor einem Gemälde steht. Und natürlich, so wie ich ja auch dachte, dieses Buch will ich lesen. Man steht davor, man hat vielleicht gehört, worum es darin geht. Ja, ich verstehe, warum man das kauft, noch mehr, warum man das verschenkt. Weil man denkt, für Menschen, die interessiert sind daran, sich weiterzubilden, was Neues zu lernen im Kulturbetrieb, perfekt. Und diejenigen, Joachim und andere, die sagten, es gefällt ihnen, haben ja auch recht. Natürlich lernt man sehr viel. Also wer sich noch nie mit Kunst befasst hat, der wird trotz allem klüger aus diesem Buch herausgehen. Es funktioniert nur nicht als Roman. Also um ein Beispiel zu geben, als der Großvater Henri über Goya redet, mit einer Zehnjährigen wohlgemerkt, sagt er, ich lese vor, Goyas Welt verliert jede Illusion. Goya war ein glühender Anhänger der Ideen der Aufklärung, erhielt der Monarchie die Treue, stand aber gleichzeitig wichtigen spanischen Denkern wie Gaspar Melchior de Jovellanos und Martin Zapata nahe, die den religiösen Obskurantismus hinter sich lassen, mit den Dogmen brechen und dem Liberalismus den Weg bereiten wollen. Wenn ich das meiner neunjährigen Tochter erzählen würde, die würde mich doch für bescheuert halten. Also damit begeisterst du doch nicht Menschen für Kunst, damit schreckst du sie doch eher ab, oder?
Ja, total. Und manchmal stellt sie ja auch so, ich habe jetzt kein Zitat parat, aber manchmal stellt sie ja dann, nachdem er sowas komplett Abstraktes gesagt hat, auch noch so eine super hyperschlaue Nachfrage, wie, keine Ahnung, was hat denn die Aufklärung von Goya mit XY zu tun? Also, was ja auch völlig unglaubwürdig ist. Nee, also ich konnte es einfach ganz schwer nur lesen.
Auch dieser Kontrast zu den Rahmenhandlungen, da ist sie dann ja plötzlich das eher kindliche, naive Mädchen auf dem Schulhof, das sich nach Freundschaft sehnt und Das ist vielleicht noch ganz schön. Versuch diese Lehren, denn hinter jedem Gemälde ist ja auch eine Lehre. Lerne Gelassenheit, respektiere die kleinen Leute, solche Lehren. Die versucht sie dann anzuwenden aufs Leben. Also schon so ein Benimmratgeber könnte. Oder vielleicht auch, nein, vielleicht ja schon der Ansatz einer Entwicklung, einer Reife, einer Heranbildung zu einem Menschen, der eben ausbricht aus dieser Enge, der versucht, ein guter Mensch zu sein. Das ist alles mit drin, aber es ist so bemüht. Ich glaube, das, ja.
Jan ringt um Worte. Claudia hat uns eine schöne Erklärung auch geschickt, die ein bisschen in die gleiche Richtung geht wie das, was du gesagt hast. Sie schreibt, ein Bestseller, das bedeutet ja erstmal nur, das Buch wurde gekauft und nicht automatisch auch gelesen. Mein Mann hat mir das Buch geschenkt, aber ich habe es nicht gelesen und ich gedenke auch nicht, das zu tun. Ich habe reingeguckt und es nach wenigen Sätzen in die Ecke geschmissen. Vielleicht kann ich es in meiner Bücherei loswerden.
Ja, denn nachgefragt wird es bestimmt. Und lieber Mann von Claudia, unbekannterweise, wende dich gern vertrauensvoll an unseren Itutsleep Buchladen, wenn du mal ein richtig gutes Geschenk für deine Frau brauchst.
Also Thomas Schlesser, Monas Augen, Deutsch von Nicolas Denis, weiß ich nicht so genau, erschien bei Piper, 497 Seiten für 26 €. Und ich sag auch, lieber ein gutes Buch über einen Künstler lesen. Es gibt ja auch sehr gute Romanbiografien. Ich werfe nochmal Michelangelo von Irving Stone in den Ring. Und vielleicht die Autobiografie von Françoise Gillot, Leben mit Picasso. Und wir können ja mal fragen, welches gute Buch über Kunst würde euch einfallen? Könnt ihr uns ja mal schicken, wir sammeln mal und dann machen wir vielleicht eine Sonderfolge über Bücher zur Kunst.
Absolut, eins will ich auch noch einwerfen, das Geheimnis der Meisterwerke von Christopher Dell. Der hat sich 70 Meisterwerke der Kunstgeschichte rausgesucht, hat über jedes einzelne ein Essay von einem wirklichen Experten oder einer Expertin schreiben lassen, mit großen Abbildungen. Dann sieht man Mona Lisa die Augen in Großformat, weil er beschreibt, wie die Pixelbildung bei der Mona Lisa eben genau diesen geheimnisvollen Schimmer schafft. Das hat mir unglaublich viel gegeben. Also es gibt viele gute Bücher, sich für Kunst zu interessieren, ist ja erstmal was Tolles.
Auf jeden Fall.
Aber dieses Buch kann vielleicht höchstens den Samen legen, den man dann bitte dringend mit anderen Büchern begießen sollte.
Oh Gott, Hilfe. Aber schreibt uns, wir sammeln das und dann überlegen wir, ob wir eine Sonderfolge machen. Ich hätte da Lust zu.
Aber was mich an dem Buch am Anfang auch so begeistert hat, ist eben diese Idee, der Großvater will das Mädchen heranbringen an diese Welt. Und auch wenn die Mittel vielleicht schwierig sind, ne, geht vielleicht doch lieber erstmal zum Arzt, wenn euch das geraten wird, anstatt zu glauben, dass Kultur alleine euch heilen kann. Hat mich das erinnert. Ich hatte selber einen sehr guten Freund, mit dem habe ich solche Reisen gemacht. Wir sind in die Museen Europas gefahren, haben uns diese Kunstwerke angeschaut. Und genau wie Mona am Ende so ein kleines Kartenspiel baut mit den 52 Kunstwerken, die sie sich angeschaut hat, haben wir auch Postkarten gekauft und haben darüber gesprochen. Und das habe ich als unglaublich bereichernd erfunden. Also diese Idee, die da aufgegriffen wird, das Buch ist ja auch allen Großeltern gewidmet, der konnte ich sehr viel abgewinnen. Hattest du auch so jemanden? Oder hast du sowas mit deinen Kindern gemacht?
Ich mache das viel mit meinen Kindern. Meine Kinder sind totale Museumskinder. Die können im Gegensatz zu mir Stunden in jedem Museum verbringen, erstaunlicherweise. Wir sind früher mit meinen Eltern sehr viel in Museen gegangen. Nicht immer zu meiner großen Freude, aber im Nachhinein bin ich super froh, dass wir es gemacht haben. Ich fand fast immer den Museumsshop am interessantesten. Nein, aber ich habe da natürlich trotzdem viel mitgenommen. Also wir waren in Amsterdam im Van Gogh Museum und im Rijksmuseum. Ich kann mich tatsächlich noch erinnern, wie das war, vor der Nachtwache von Rembrandt zu stehen. Das war schon toll und das gibt einem schon was fürs ganze Leben, was man so mitnimmt und ein Interesse auch geweckt für Kunst. Das wäre natürlich nicht passiert sonst. Also obwohl ich mich nicht so lange vor den einzelnen Kunstwerken aufhalten konnte, erinnere ich mich an viele und ich habe ja dann später auch im Studium auch noch was mit Kunst gemacht. Also das hat den von dir eben erwähnten Samen auf jeden Fall gelegt und war sehr wichtig für mich.
Das ist ja ein Zitat, was ich aus dem Buch tatsächlich genommen habe. Es sei unerheblich, ob man auf Anhieb alles verstehe. Nicht jedes Wort müsse ein neuer blühender Baum im riesigen Obstgarten des Geistes sein. Solange Furchen gegraben und Samen gepflanzt worden seien, würden die Knospen sich eines Tages schon öffnen, sagt Henri in dem Buch. Aber wir haben jetzt ja auch darüber gesprochen, dass diese Art dieser Erklärung vielleicht nicht die richtige ist. Gibt es eine Form, wo du sagst, das wäre ein guter Ansatz, wenn man sich jetzt zum Beispiel vornimmt, ne, das Buch ist den Großeltern gewidmet, eine Großmutter sagt, ich möchte jetzt meine Tochter an das Schöne der Welt der Kunst heranführen. Hast du da einen Tipp?
Ich halte sehr gerne Vorträge. Scherz. Ich versuche das genau wie bei Autoren und Autorinnen eigentlich eher über die Person, über das Leben der Person, weil das meistens fast jeder Maler, Malerin hat ja irgendwas Interessantes in seinem Leben, keine Ahnung, früh erblindet oder Van Gogh nur, keine Ahnung, 2 Bilder verkauft zu Lebzeiten, total verarmt gestorben, Ohr abgeschnitten. Ich meine, die Geschichte ist doch, jedes Kind wird sich dann dafür interessieren und dann sagt man, okay, und das ist übrigens das Bild, das der gemalt hat. Oder Mona Lisa wurde mal gestohlen und auf spektakuläre Weise, super Geschichte. Also so über solche Geschichten versuche ich das und dann am Ende zu sagen, so guck mal, das ist das Bild und dann kann man sagen, ja, und das ist typisch für Renaissance, kannst du, hier ist ein typisches Merkmal, das kann man natürlich dann auch noch anbringen. Aber ich glaube, man muss erstmal ein Interesse über eine thrilling Story wecken.
Oder vielleicht, so habe ich das gemacht, als ich mit meinen Nichten im Louvre war, über Details in den Bildern. Man greift sich etwas raus, zum Beispiel das kleine Äffchen oben links in der Ecke oder der Mops, oder wir waren im Miniaturwunderland und sind da rumgelaufen und haben all die etwas pikanteren Szenen gesucht, sage ich mal. Und so entstand eine Begeisterung, sich dann auch das andere anzuschauen. Also vielleicht auch da über Geschichten einzusteigen, ist vielleicht das Beste als über Geschichte.
Ja, Geschichten sind immer gut.
Und ich hatte noch jemanden, der mich in die Literatur so eingeführt hat, der auch im Programm von NDR Kultur ganz viele Klassiker der Weltliteratur erzählt hat. Hanjo Kesting, den du wahrscheinlich auch noch kennst und der für mich eine wichtige Rolle gespielt hat in der Vermittlung von Literaturwissen und Klassikerwissen. Und der ist in der vergangenen Woche gestorben, weswegen ich nochmal an ihn erinnern wollte. Gerade weil wir auch das Thomas Mann ja haben, habe ich ein Buch von ihm mitgebracht, wo er, finde ich, auf ganz tolle Art dieses Geschichtenerzählen verbindet, damit Geschichte und Literatur näher zu bringen. Thomas Mann, Glanz und Qual heißt es. Und schon dieser Titel macht ja so ein bisschen neugierig, ne? Es ist jetzt eigentlich mehr Qual oder Glanz? Oder was hat Thomas Mann eigentlich?
Titel gefällt mir sehr gut.
Was hat Thomas Mann eigentlich ausgezeichnet? Und das sind sehr persönliche Erinnerungen und Auseinandersetzungen mit den großen Romanen von Thomas Mann, also Buddenbrooks, Zauberberg, Josef und seine Brüder, aber eben auch mit den Fragen, wie war Thomas Mann als Mensch? Also was dich dann wieder faszinieren würde. Wie stand er zu seinem Bruder Heinrich? Wie stand er zu seinen Kindern?
Ja,
wie stand er überhaupt zu Menschen, die er in Hotels getroffen hat? Das ist ein sehr tolles, sehr lebhaft erzähltes und sehr persönliches Buch für alle, die Thomas Mann vielleicht mal ein bisschen besser kennenlernen wollen in dem Jahr, was uns jetzt ja bevorsteht.
Ich kenne das gar nicht, das Buch, aber ich werde es auf jeden Fall lesen, denn wir planen ja auch eine Sonderfolge zu Thomas Mann inklusive Veranstaltung, kann ich schon mal ganz vorsichtig verraten. Und da gehört es, glaube ich, auf jeden Fall rein. Und wir suchen gerade noch einen Titel für diesen Thomas Mann-Abend.
Glanz und Qual, würde
vielleicht
ich sagen.
Glanz oder Qual. Müssen wir mal überlegen.
Ja, für den einen das eine, für die andere das andere oder umgekehrt. Wir wollen es ja noch nicht verraten.
Genau.
Ein kleiner Tipp nur zwischendurch von Hanjo Kesting. Thomas Mann, Glanz und Qual bei Wallstein erschienen, hat 400 Seiten und kostet 28 Euro. Gibt es aber auch schon als Taschenbuch für nur 16 Euro. So, und nun aber zu meinem eigentlichen Buchtipp, aus dem auch diese Kohlrouladen sind. Arctic Mirage von Terhi Kokkonen. Aus Finnland ist das eine Autorin, die auch schon für diesen Debütroman in Finnland einen wichtigen Preis, den Helsinki Sanomat Literaturpreis, kannte ich bis jetzt nicht, erhalten hat. Aber ich lerne ja gerne Bücher über Preise kennen. Und mich hat schon dieses Cover fasziniert. Man sieht einfach nur Schnee und Himmel und einen Menschen in gelber Funktionskleidung irgendwo verloren im Nichts. Und ich war ja gerade in Lappland in genau solchen Landschaften und auch auf der Suche nach Nordlichtern, wie die Protagonisten in diesem Buch, und habe genau solche Bilder gesehen. Und das schafft dann auch gleich schon mal eine Atmosphäre, finde ich, ne? Von Einsamkeit, ein bisschen Melancholie, aber eben auch mitten in dieser Schönheit zu stehen.
Das Cover ist sehr schön. Es sieht wirklich aus wie ein Gemälde. Es ist wahrscheinlich auch ein Gemälde,
ist es auch ein Gemälde.
Aber es sieht auch aus, als würde man sich das als Gemälde aufhängen können, wirklich. Sieht schön.
Und in dieser einsamen Schneelandschaft lernen wir zwei Menschen kennen, Caro und Risto. Und gleich zu Beginn, in einem wirklich sehr kurzen Prolog, das sind wenige Zeilen, erfahren wir, Caro hat Risto umgebracht. Mitten im Schnee und jetzt kommen zum ersten Mal die Nordlichter, die sie doch eigentlich vorher sehen wollten. Das ist der Einstieg und da war ich schon mal erstmal sehr gepackt und dachte, was ist hier eigentlich passiert?
Und wenn ich hier kurz einhaken darf, das sind die Art von Prologe, die ich hasse, weil es schon vorher das Ende vorwegnimmt. Ich habe mir hinterher gewünscht, ich hätte diesen Prolog nicht gelesen, aber gut.
Ja, umgekehrt könnte man auch sagen, er macht neugierig, weil am Anfang überhaupt nichts darauf hin deutet, dass es dazu kommt.
Es liegt aber einfach dann so eine Schablone über dem Buch. Das ist natürlich beabsichtigt. Also insofern, das muss man halt mögen oder nicht. Ich kann auch verstehen, dass man das liest und sagt, man liest das Buch dann mit dieser Prolog-Schablone und versucht dann Sachen natürlich anders zu deuten, als wenn man es unabhängig davon liest.
Ja, mir hat das gut gefallen, weil genau das passierte, weil ich von Anfang an so ein bisschen angespitzt war und dachte, okay, was stimmt denn jetzt nicht in dieser Beziehung? Denn wir lernen die beiden als eigentlich ja schon etwas in die Jahre gekommenes, eingespieltes und deswegen auch ein bisschen eingerostetes Ehepaar kennen, die zusammen nach Lappland gefahren sind, zurückfahren wollten und dann in einen Verkehrsunfall verwickelt wurden, wo sie beide nicht lebensgefährlich, aber doch schlimmer verletzt wurden, weswegen sie nicht zurückfliegen können, sondern erst einmal in Lappland bleiben müssen. Und sie steigen ab im Arctic Mirage, das ist ein Hotel, völlig überteuert, 700 Euro die Nacht müssen sie dahin blättern und dürfen nicht mal von dort telefonieren. Und das hat natürlich die Stimmung nicht wirklich gesteigert. Und man merkt, irgendwann zwischen den beiden gibt es doch Ungereimtheiten. Caro zum Beispiel ist sich sicher, dass ihnen kurz vor dem Unfall auf der Straße ein blauer Lieferwagen entgegengekommen ist, weswegen sie ausgewichen sind. Risto ist sich sicher, das ist nicht passiert. Wir waren ganz alleine auf der Straße. Caro vermisst Gegenstände, ihren Lieblingsbecher, ihre Wollsocken. Die tauchen dann später unter ominösen Umständen unter den Resten der Kohlroulade auf. Spoiler habe ich hier nicht gemacht. Aber irgendetwas ist also ins Schiefe geraten. Ihr Mann bändelt derweil mit der Rezeptionistin ein bisschen an. Und so kriegt diese Beziehung immer mehr Risse, bis dann eben hin zu der Katastrophe, die am Ende auch zu der Ermordung von Risto führt. Und das Ganze ist relativ schnell erzählt. Keine 200 Seiten hat das Buch. Und trotzdem ist es so, man sagt immer kammerspielartig. Es passiert gar nicht viel. Sie bleiben in diesem Hotel. Es tauchen noch zwei Nebenfiguren auf, die ein bisschen den Blick von außen auf die beiden geben. Der auch spannend ist, weil da manchmal ein ganz anderer ist als das Bild, was man sich selber von diesen Protagonisten gemacht hat. Und so zieht sich die Schlinge immer weiter zu. Wird dieses Drama, was in dieser Ehe verschwiegen oder zumindest nicht wirklich ausgehandelt wurde, immer deutlicher, immer sichtbarer. Und ich habe das von Anfang bis Ende ja quasi weggelesen, weil ich wollte wissen, wie geht es denn jetzt aus? Oder beziehungsweise, da man ja weiß, wie es ausgeht, wie schafft sie es, Terhi Kokkonen diesen Bogen zu schlagen?
Ich mochte den Stil. Man kann das so weglesen. Ich meine, es ist auch wirklich nicht lang. Es ist auch luftig gesetzte knapp 200 Seiten. Und es sind auch einige leere Seiten am Anfang. Ganz interessant. Ich mochte die Protagonistin am Anfang direkt. Allein schon, weil sie eigentlich Carolina mit zwei I heißt und diese doppelten Buchstaben im Finnischen. Die Autorin hat ja auch zwei Ks in der Mitte, Kokkonen. Mag ich irgendwie total gerne. Und weil es in Lappland spielt. Aber der Plot, also, ich dachte irgendwie, so wenige Seiten und so wenige Zusammenhänge irgendwie. Also diese Nebenfiguren, die du angesprochen hast, der Arzt spielt ja auch noch eine Rolle, der so ein zarres Verhältnis, sage ich mal vorsichtig, mit der Hoteldirektorin hat. Habe ich mich gefragt, was hat das jetzt mit der Story zu tun? Und der Background dieser Rezeptionistin, also diesen Blick von außen, das fand ich ganz gut wegen der anderen Perspektive. Aber man erfährt dann so super detaillierte Geschichten aus diesem familiären Background der Rezeptionistin, die nie wieder zu dem Tragen kommen. Der Sohn von Caro blitzt auf, die Chefin von Caro und Risto, der blieb mir irgendwie blass. Ich habe das bis zum Schluss nicht so richtig verstanden oder ist nicht so richtig abgenommen, was mit dem ist und was mit dieser Ehe ist und das Ende. Also zwischenzeitlich hatte ich ein bisschen das Gefühl, sie hat ein paar Figuren und ein paar Plots in den Mixer geschmissen, einmal auf Start gedrückt und geguckt, was rauskommt. Ich verstehe auch das, was du gesagt hast. Ich will das jetzt auch gar nicht runtermachen. Das ist ein bisschen unangenehm, finde ich auch immer. Bestseller können wir eigentlich gut drüber streiten, aber bei Büchern, die du mitbringst, respektiere ich natürlich, dass das ein Buch ist, was dir gut gefallen hat. Ich kann das auch verstehen. Für mich hat es sich nicht so richtig zusammengefügt.
Aber ich glaube, es geht auch da nicht darum, dass sich alles erklärt, sondern es ist eben diese Atmosphäre. Es ist dieses Hotel, was völlig aus der Welt gefallen zu sein scheint. Und da sind dann diese skurrilen Figuren, wie eben der Arzt, wie diese Rezeptionistin, die eigentlich was ganz anderes machen wollte, wie diese Chefin, die sagt, ihr müsst jetzt alle diese Kleidung da tragen. Und na, dadurch wird das Ganze nochmal für mich eine andere Welt transportiert. So ein Hauch von Surrealismus
ja, in das Ganze total. Rein. Ja, genau, und das ist es na, irgendwie.
Und das gefällt mir richtig gut, was dann natürlich, na, von außen kann man sich fragen, warum braucht man das da? Man braucht es, finde ich, um diese eigenartige Atmosphäre zu schaffen, die überhaupt dann erst es möglich macht auch, dass Caro
so drauf
ist, kommt. Wie sie eben ist.
Okay, ja, kann ich verstehen. Ja, kann ich verstehen. Interessant. Interessantes Gespräch, Jan.
Und es passt wunderbar, finde ich, zu dieser Landschaft und dieser Atmosphäre. Also dieser auch relativ kühle Ton, der gar nicht zu sehr einsteigt in die emotionalen Abgründe. Ne, diese kurze, klare Sprache.
Ja, die Sprache ist toll.
Das hat mir richtig gut gefallen. Geschrieben hat es Terry Kokkonen, Arctic Mirage Deutsch von Elina Kritzukat. Das Buch ist bei Hansa Berlin erschienen, hat 192 Seiten und kostet 23 Euro und ist einfach schön.
Ja, es ist einfach schön. Ich habe jetzt hier gerade die Bestsellerdose vom Buchstapel geschmissen. Das war das Geräusch, was ihr gerade gehört habt. Um mein Buch vom Tisch zu nehmen, die Sache mit Rachel von Caroline O'Donoghue, eine irische Schriftstellerin. Und das Buch spielt auch in Irland, in Cork, und zwar im Jahr 2009, 2010. Rachel ist eine Studentin, sie jobbt im Buchladen und lernt dort James kennen. Und das ist nicht Liebe, sondern Freundschaft auf den ersten Blick. Das hat mir schon mal total gut gefallen. Freundschaft auf den ersten Blick hatte ich vorher noch nie so im Buch. Und Rachel schwärmt für ihren Literaturprofessor Dr. Byrne. Hier übrigens eine zufällige Plotüberschneidung mit dem Buch aus der letzten Folge Only Margot. Da hat die Titelheldin Margot ja eine Affäre mit ihrem College-Professor. Also da war ich, als ich das gelesen habe, ein bisschen überrascht, dass das jetzt hier irgendwie so ähnlich klingt. Also Rachel schwärmt für ihren Literaturprofessor Dr. Byrne. Da läuft aber nichts. Ich zitiere mal hier eine kurze Beschreibung dieses Professors, weil man dadurch, finde ich, einen guten Eindruck vom Ton des Buches bekommt. Also, Dr. Byrne kleidete sich, als würde er einen Uniprofessor darstellen. In meiner Erinnerung hat er Flicken an den Ärmeln seines Mantels. Es kann sein, dass ich mir dieses Detail nur ausgedacht habe, aber alles an ihm schrie geradezu Flicken am Mantel. Rachel hat am Anfang auch einen festen Freund, Jonathan, aber die Beziehung ist schon so ein bisschen abgenutzt und die trennen sich dann relativ bald. Daraufhin hat James dann die Idee, Rachel könnte ja diesen Professor verführen, Dr. Byrne. Und damit Rachel ihm ein bisschen näher kommen kann, laden sie Dr. Byrne in den Buchladen ein, damit er da eine Lesung machen kann. Der hat nämlich gerade ein Buch veröffentlicht. Und tatsächlich endet dieser Lesungsabend damit, dass Dr. Byrne im Lager des Buchladens rumknutscht. Allerdings nicht mit Rachel. Das ist geschrieben in einem witzigen, ungewöhnlichen Stil. Es gibt tatsächlich einige Parallelen noch zu Only Margot. Es geht auch hier um das Thema Abtreibung. Das war ja in Irland bis 2018 verboten. Die Frauen mussten für eine Abtreibung nach England fliegen, und zwar immer in die Stadt, die Ryanair gerade günstig anflog. Und überhaupt fand ich, dass dieses Buch gute Einblicke in die irische Gesellschaft vor 15 Jahren gegeben hat. Irland war ja damals besonders stark von der Finanzkrise betroffen, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Du hast ein bisschen reingelesen.
Auch, ja, aber oder? Ich konnte wirklich nur anfangen, es zu lesen und kann deswegen relativ wenig dazu sagen. Also,
aber kurze Frage, hast du Sally Rooney gelesen?
Ich habe Sally Rooney gelesen, ja. Und wir sind nicht ganz miteinander warm geworden, weil dieses, ich sag mal, wer knutscht mit wem, wer will wen verführen, dieses Zwischenmenschliche, was ja auch bei Sally Rooney sehr im Mittelpunkt steht. Wer verliebt sich in wen, wer möchte mit wem zusammenkommen, ist jetzt nichts, was mich persönlich so sehr anspricht, wo ich so unglaublich viel mit anfangen kann. Das ist bei Sally Rooney toll erzählt. Ich erinnere mich, wir hatten das auch hier im Podcast, wo wir drüber gesprochen haben. Also es sind Bücher, wo ich anerkennen kann, warum das viele Leserinnen und Leser findet. Es sind keine, die ich persönlich für mich gerne lese.
Interessanterweise polarisiert dieses Buch die Sache mit Rachel total. Also ich habe Meinungen geschickt bekommen dazu von total super, großartig, habe ich ganz gern gelesen, habe ich schon zweimal verschenkt, bis nee, gar nicht meins, habe ich abgebrochen, hat mir nicht gefallen, ist den Erwartungen nicht gerecht geworden. So sehr auseinandergehende Meinungen habe ich selten zu einem Buch bekommen. Ich fand es tatsächlich nicht ganz so pointiert wie Only Margot, das Buch aus unserer letzten Folge. Dieser Roman, die Sache mit Rachel, hat ein paar Längen, aber ist trotzdem insgesamt das Buch, das ich in den letzten zwei Wochen am liebsten gelesen habe. Ich mochte daran vor allem diese überraschenden Formulierungen, die die Autorin so drauf hat, und dass es dann doch immer wieder so ein paar interessante Plot-Twists gab. Ich mag es lieber als Sally Rooney. Ich werde auch nicht warm mit Sally Rooney, weil mir da so diese Leichtigkeit fehlt. Das ist für mich, ist das zu düster, zu runtergerockt, alle Leute, die da vorkommen. Und das ist hier nicht so. Das hat noch so einen Witz, so überraschende Momente und irgendwie ist liebenswerter als Sally Rooney. Also vielleicht etwas für Leute, die Sally Rooney nicht so gerne mögen, aber die Art von Geschichten schon.
Okay, ich werde noch mal weiterlesen. Ich bin jetzt auf Seite ungefähr 50.
Aber die Szene im Buchladen am Ende der Lesung, warst du schon bis dahin?
Nein.
Ah, okay. Gut. Dann Das erzähle ich dir nachher gleich mal.
Okay, ich bin gespannt.
Also, Caroline O'Donoghue, die Sache mit Rachel, deutsch von Christian Lux, erschien bei Kiepenheuer und Witsch, hat 387 Seiten und kostet 24 €. Und ich kann sagen, ich habe schon eine lange Liste an Menschen in meinem Umfeld, die sich das jetzt von mir ausleihen wollen. Vielleicht auch ein gutes Zeichen.
Das ist sehr schön. So, jetzt haben wir schon eine ganze Menge Bücher vorgestellt, aber wir hatten ja gesagt, wir wollen euch heute auch wieder mitnehmen hinter die Kulissen des Buchbetriebs und über Bücher in leichter oder einfacher Sprache sprechen. Und da gibt es auch beim Norddeutschen Rundfunk ein ganz großes Angebot. Es gibt zum Beispiel die Tagesschau in einfacher Sprache, also die 20 Uhr Nachrichtensendung kann man nicht nur sich so anhören, wie sie normal im Fernsehen läuft, sondern man kann sie sich auch im Internet in einfacher Sprache anhören. Und es gibt auch bei uns im Netz zum Beispiel Märchen in leichter Sprache. Und wie das klingt, da habe ich ein kleines Beispiel mitgebracht.
Es war einmal. So fangen Märchen an. Ein Märchen ist eine sehr alte Geschichte. Dieses Märchen heißt Rotkäppchen. Das Märchen geht so. Ein Mädchen hat eine Großmutter. Die Großmutter schenkt dem Mädchen ein rotes Käppchen. Ein Käppchen ist eine kleine Mütze. Das Mädchen mag das rote Käppchen sehr und will das rote Käppchen immer tragen. Deshalb heißt das Mädchen Rotkäppchen.
Ah, interessant. Das heißt, normalerweise wird, wenn man Rotkäppchen Kindern erzählt, vorausgesetzt, dass Kinder wissen, ein Käppchen ist so etwas wie eine Mütze, weil nur so versteht man ja auch den Namen Rotkäppchen. Ah, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht.
Es werden also mehr Worte erklärt, die man normalerweise voraussetzt. Auch besondere Redewendungen werden erklärt. Aber es gibt eben auch die einfache Sprache, da wird weniger erklärt. Und was genau da der Unterschied ist, darüber wollen wir sprechen mit Sönke Stiller. Der hat 2009 damals den Verlag Spaß am Lesen mitgegründet und hat jetzt eine Agentur, wo er Beratung anbietet für einfache und leichte Sprache.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
In Münster sitzt jetzt Sönke Stiller. Hallo Sönke, schön, dass du da bist.
Hallo aus Münster.
Sönke, es gibt ja einfache und es gibt leichte Sprache. Kannst du uns die Unterschiede zwischen den beiden einmal ganz kurz erklären?
Leichte Sprache sieht man auf den ersten Blick, einfache Sprache sieht man nicht auf den ersten Blick. Also wenn du einen Text vor dir liegen hast, der in leichter Sprache geschrieben ist, dann hat er eine sehr große Schrift, mindestens 14 Punkte, anderthalbfachen Zeilenabstand, ein Sinnzusammenhang in einer Zeile, ständig Umbrüche. Du siehst sofort, ah, das ist ein Text, der ist irgendwie anders geschrieben. Dazu hast du oft noch Piktogramme, die den Text erläutern, gerade wenn es ein Sachtext ist. Leichte Sprache nimmt man oft dafür, Informationen wiederzugeben, Sachinformationen. Wir haben jetzt gerade die Bundestagswahl gehabt. Da gab es von allen Parteien ein Programm in leichter Sprache. Und da steht dann wirklich in ganz kurzen Sätzen drin, wir wollen das und wir wollen das. Ganz konkret, ein Sinnzusammenhang pro Satz, sehr, sehr stark runtergebrochen. Einfache Sprache ist viel komplexer, sprachlich komplexer, erlaubt viel mehr. Und wenn du ein Buch in einfacher Sprache aufschlägst, dann sieht es erstmal aus wie ein ganz normales Buch mit einem relativ normalen Schriftbild. Und auf den ersten Blick erkennst du keinen Unterschied.
Und ihr in eurem Verlag, ihr macht vor allem einfache Sprache.
Ja, weil es sehr schwierig ist, in leichter Sprache schöne Geschichten zu erzählen. Wir haben ein paar Bücher, die nah dran sind an der leichten Sprache. Das meiste, was wir machen, ist in einfacher Sprache, ja.
Du hast gerade gesagt, auf den ersten Blick sieht man den Unterschied nicht, ja, aber auf den zweiten. Was also unterscheidet einfacher Sprache, ein Buch in einfacher Sprache, von einem Buch, das nicht auf einfache Sprache hin verändert wurde?
Die einfache Sprache ist breiter angelegt und wendet sich an alle Menschen, für die Standarddeutsch vielleicht zu schwierig ist, die Leseschwierigkeiten haben, die eine andere Herkunftssprache haben oder aus welchem Grund auch immer Probleme damit haben, vor allem Schriftsprache zu verstehen.
Könntest du ein Beispiel nennen vielleicht, damit wir das besser verstehen?
Das Buch, das ich mitgebracht habe, ist Der Geruch von Wut. Mama hat mir erzählt, was passiert ist. Ich kann mich an fast nichts mehr erinnern. Das Auto, die Brücke, der Unfall, der Fluss. Das alles sind nur verschwommene Bilder in meinem Kopf. aber etwas habe ich nicht vergessen. Ich weiß noch, dass ich ganz laut gerufen habe. Mama! Papa! Immer wieder habe ich ihre Namen geschrien. Mama! Papa! Aber es kam kein Ruf zurück. Nichts.
Das macht neugierig, wie es weitergeht.
War das eigentlich mal komplizierter geschrieben und wurde auf einfache Sprache umgeschrieben?
Ja, genau. Das ist ein Buch, das wir bearbeitet haben und ja, vereinfacht haben, wenn ihr so wollt.
Und wenn ihr das bearbeitet, dann müsst ihr es ja eigentlich ganz neu schreiben. Oder ist das so wie eine Übersetzung? Kann ich mir das so vorstellen?
Bei einer Übersetzung versuchst du ja immer eins zu eins das wiederzugeben, was da steht. Wort für Wort und so nah am Stil des Originals wie möglich und wirklich nicht nur sinngemäß wiederzugeben, sondern so sprachlich so nah ranzukommen, wie es nur möglich ist in einer anderen Sprache. Das machen wir in einfacher Sprache so nicht. Wir gucken, was ist eigentlich der Kern der Geschichte? Was brauchen wir, um diesen Kern zu verstehen? Und den erzählen wir letztlich nach. Und dann halten wir uns an die Regeln der einfachen Sprache und erzählen diese Geschichte so nah wie möglich am Stil des Originals dann nach. Aber das kann dann durchaus sein, dass wir auch was rausschmeißen müssen, dass wir was umstellen müssen, wie auch immer.
Das ist ja eine ziemlich verantwortungsvolle Aufgabe. Bei Moby Dick zum Beispiel könnte man in Versuchung sein, den ganzen Kram über Walfang wegzulassen.
Ja, das stimmt. Das kann passieren. Und das, was wir am Ende machen, ist ein anderes Buch als das Original.
Nehmt ihr dann auch solche Bücher wie Klassiker, die ihr umschreibt? Und warum, wenn ihr das macht, warum ist das wichtig?
Ja, das machen wir. Wir versuchen, so weit wie möglich ein Buchprogramm anzubieten, das die ganze Breite des Buchmarktes wiedergibt. Von Klassikern über zeitgenössische Bestseller, was weiß ich, Thriller, nehmt, was ihr wollt. Sodass wirklich eine Auswahl entsteht, aus der Menschen mit geringen Lesekompetenzen oder mit Leseschwierigkeiten auswählen können, damit sie eine Wahl haben, was sie interessiert und was sie gerne lesen wollen. Denn unsere feste Überzeugung ist, Lesen kann Spaß machen und auch Menschen, die nicht so gut lesen und schreiben können, kann Lesen Spaß machen. Und das wollen wir vermitteln und dafür braucht es eine Auswahl.
Muss der Autor dazu stimmen?
Wir haben Lizenzverträge. Ne? Also wir können nicht einfach so an irgendeinem Buch rumschreiben. Wenn wir ein Buch bearbeiten wollen und es ist jetzt nicht gerade ein Klassiker, der schon, was weiß ich, wie viele Jahre alt ist und der Autor oder die Autorin ist 75 Jahre tot, dann müssen wir erstmal über die Rechte sprechen. Das heißt, wir brauchen eine Lizenz und da muss natürlich abgesprochen werden, was dürfen wir, was machen wir? Und da steht in den Verträgen auch drin, dass wir kürzen. Also das ist allen Beteiligten bewusst und bekannt. Und auch den AutorInnen ist das bekannt.
Wie groß ist das Publikum dafür?
Ja, das ist vielleicht überraschend und vielleicht die größte Überraschung an unserem Gespräch. Die ist riesig. Wir haben angefangen 2009, da gab es noch keine verlässlichen Zahlen, sondern nur eine Schätzung des Bundesverbands Alphabetisierung. Die haben gesagt damals, naja, wir gehen so von 4 Millionen, damals hieß das funktionale Analphabeten, aus. Das war, wie gesagt, nur eine Schätzung. Im Jahr 2011 gab es die erste Studie von der Uni Hamburg. Da gab es inzwischen eine neuere, 2019, glaube ich, erschienen. Da steht drin, dass es 6,2 Millionen gering literalisierte Erwachsene gibt. Das sind Menschen, die nicht sinnentnehmend lesen können, für die also die meisten unserer Bücher mindestens schwierig sind. Und dann gibt es darüber hinaus noch weitere 10,5 Millionen Menschen, die auf dem Niveau der 4. Klasse nicht die Rechtschreibung beherrschen. So. Und das sind Menschen, für die Lesen und Schreiben einfach was Prekäres ist, was Ungewohntes ist, etwas, was sie nicht oft tun, etwas, was sie nicht gerne tun. Und die kommen dann vielleicht irgendwann in die Situation, was weiß ich, ihre Kinder gehen in die Schule und sie sollen bei den Hausaufgaben helfen. Ja, wie willst du das denn machen, wenn du nicht richtig lesen kannst? Und dann kommt oft so ein Moment im Leben, wo du sagst, hey, jetzt muss ich da nochmal ran, ich will das lernen, lesen kannst ja lernen. Also komm, ich setz mich hin. Und dann ist immer die Frage, wie machst du das jetzt als Erwachsener? Weil die Lehrbücher sind meistens für Kinder. Der Buchmarkt ist auch, ne, du hast Kinderbücher, die willst du nicht lesen mit 40. Also was machst du? Und das ist quasi unsere Nische. Und das sind die Menschen, für die wir ein Angebot machen wollen.
Wenn ich jetzt solche Bücher suche, wie finde ich die denn überhaupt? Steht das da drauf? Gibt es da eine bestimmte Rubrik in der Buchhandlung?
Du kannst in den Buchladen gehen und danach fragen. Es wird nicht so sein in der Regel, dass die Bücher im Regal stehen, dass sie dort vorhanden sein werden. Wenn du natürlich fragen gehen musst, dann ist es eine Hürde. Dann musst du eingestehen, hey, ich brauche ein Buch in einfacher Sprache. Alternativ kannst du in die Bibliothek gehen. Da gibt es oft eine Abteilung einfache Sprache, auch oft leichte Sprache tatsächlich. Oder du kannst die Bücher direkt bei uns bestellen über unsere Webseite.
Aber das ist ja eigentlich blöd, wenn die nicht im Buchladen, also wenn es da nicht mal so einen Tisch gibt oder so, an dem das auch so ein bisschen publik gemacht wird. Weil wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass viele Leute das gar nicht wissen, dass es diese Bücher in einfacher Sprache gibt. Stößt ihr da auf Widerstände? Wollen die Buchläden das nicht machen oder woran liegt das?
Nein, überhaupt nicht. Widerstände sehe ich nicht. Aber es ist eine wirtschaftliche Frage. Also wir machen ja Bücher für eine Zielgruppe, die es nicht gewohnt ist zu lesen, die folglich nicht gewohnt ist, in Bibliotheken oder Buchladen reinzugehen und zu sagen, hey, ich möchte ein Buch kaufen, weil das ist ja voll weit weg von deren Lebensrealität in der Regel. Und demzufolge sind das keine KundInnen, an die Buchläden gewöhnt sind.
Wie sucht ihr denn die Bücher aus, die ihr in einfache Sprache übersetzt?
Wir schauen uns den Buchmarkt an, wir schauen uns an, was vielleicht gerade beispielsweise auch verfilmt wurde, was auf den Bestsellerlisten oben steht, was interessant ist. Und dann schauen wir natürlich inhaltlich auch rein, was eignet sich denn für eine Übertragung in einfache Sprache. Denn muss man auch sagen, nicht jedes Buch eignet sich.
Mhm. Welche eignen sich denn nicht zum Beispiel?
Naja, Bücher, die zu viele, zu komplizierte Stränge miteinander verweben, wo man zu viel rausnehmen müsste, wo am Ende nur noch ein Skelett übrig bleiben würde und du irgendwie so eine ganz langweilige Nacherzählung lesen würdest, die mit dem Original nichts mehr zu tun hat, das kannst du nicht machen. Du musst ein Buch rausgeben, das schon erkennbar auch mit dem Original zusammenhängt und das irgendwo Ähnlichkeiten aufweist, sonst ist es Quatsch. Ich sag mal ein Buch, das für uns grenzwertig war. Sebastian Fitzek, das Joshua-Profil. Schon auch kompliziert, schon auch verschiedene Handlungsstränge drin und man muss halt sortieren. Und das war ein Buch, wo wir gemerkt haben, das ist so die Grenze dessen, was wir umsetzen können. Wo noch genug übrig bleibt, wo die Geschichte noch funktioniert. Und es hat aber am Ende auch in unserer Fassung, ich muss mal eben blättern, das könnte jetzt rascheln, 142, 144 Seiten. So, das ist echt die Grenze dessen, was für einen Menschen, der sich Buchstabe für Buchstabe, Satz für Satz erkämpfen muss, zumutbar ist.
Warum machst du das? Also hast du vielleicht ein paar persönliche Erlebnisse oder persönliche Erfolgsgeschichten auch, die du erzählen kannst, die dich dranbleiben lassen?
Ja klar, es gibt immer wieder Leserinnen und Leser, die uns schreiben, nachdem sie sich durch ein Buch durchgekämpft haben, es durchgearbeitet haben und sagen, hey, ich habe das erste Mal in meinem Leben ein ganzes Buch gelesen. Und das finde ich großartig. Das ist Teilhabe at its best.
Jo, vielen Dank auch dafür, dass du auch uns für dieses Thema nochmal sensibilisiert hast. Und vielleicht fühlen sich ja die eine oder andere Buchhandlung doch berufen, jetzt ein paar davon sichtbarer hinzustellen. Das wäre, glaube ich, ein ganz guter Schritt.
Finde ich auch, auf jeden Fall.
Vielen Dank, Sönke, und weiterhin viel Erfolg.
Danke euch für die Einladung.
Bezüglich Kinderbücher würde ich gerne an dieser Stelle noch kurz ergänzen. Es gibt von Belz und Gelberg eine Reihe, die heißt Super lesbar. Und die greift nämlich genau dieses Problem für Kinder auf, dass es natürlich auch Kinder gibt. Es gibt ja immer wieder diese Studien, jedes vierte Kind kann am Ende der Grundschulzeit nicht sinnentnehmend lesen. Also das ist ja ein großes Thema. Und Belz und Gelberg bringt in dieser Reihe Bücher raus, bei denen das Leseniveau jeweils 2 Jahre unter dem Alter der Kinder ist. Also wenn man da ein Buch für Kinder ab 11 kauft, dann ist die Geschichte als Geschichte, spricht die Kinder ab 11 an. Aber das Leseniveau ist für Kinder ab 9 ungefähr. Und das ist total großartig auch, weil das nämlich richtige Bücher sind. Und für Kinder ist ja so eine Kennzeichnung noch viel wichtiger, also eben eine nicht vorhandene Kennzeichnung. Die möchten natürlich nicht so ein Label da drauf haben. Deswegen steht dieses mit dem Leseniveau ganz winzig klein nur auf der Rückseite. Und da wünsche ich mir auch, dass das im Buchhandel ein bisschen mehr propagiert wird. Da gibt es ganz viele Auswahl auch und auch wirklich auch von guten Autorinnen und Autoren.
Ja, großartig. Aber ich glaube, auch für Erwachsene ist das ein ganz guter Hinweis. Und sich da auch durchaus mal zu trauen, wenn man selber an der Sprache scheitert. Und Klassiker sind ja manchmal sprachlich durchaus herausfordernd, dass das gar nichts Schlimmes ist, zu sagen, vielleicht lese ich es dann doch einmal erst einmal in einfacher Sprache. Und ich musste sehr schmunzeln bei dem Beispiel der Wahlprogramme, die das Sönke gleich zu Beginn gebracht hat. Vielleicht hilft es uns allen auch, hin und wieder mal zu überlegen, können wir das, was wir da sagen, vielleicht auch ein bisschen weniger kompliziert sagen und mehr auf den Punkt. Das Wichtigste ist, niemand muss sich schämen, wenn er bestimmte Dinge nicht versteht oder nicht gerne liest, sondern kann dann auch zu anderen Büchern greifen. Am besten natürlich zu Büchern, die einen begeistern, ganz egal wie sie geschrieben sind. Und da haben wir wieder eines mitgebracht, was Robert aus Braunschweig ganz besonders geliebt hat.
Die All-Time-Favorites.
Ja, Robert aus Braunschweig hat uns sogar zwei Mails dazu geschrieben und deswegen soll dieses Buch jetzt endlich mal zum Zug kommen. Vielen Dank, Robert, dass du auch so ein bisschen hartnäckig warst. Wir hatten es tatsächlich schon mal in einer Folge drin, haben es aber hinterher wieder rausgeschnitten, weil die Folge sonst zu lang gewesen wäre. Nun kommt es zum Zug, ein feiner Typ von Willi Flortin.
Sehr schön ausgesprochen.
Ja, das haben wir extra vorher nochmal gecheckt, wie es ausgesprochen wird. Ein Buch, das Robert sehr begeistert und ein Buch, auf das er immer wieder zurückkommt, wenn er ein Geschenk sucht für jemanden oder jemand ihn nach einem Buchtipp fragt, dann landet er immer wieder gerne bei Ein feiner Typ von Willi Flortin.
Ein Buch, das auch sehr, sehr schön aussieht. Mhm. Ich habe es hier. Man sieht einen Cowboy ja nicht in den Sonnenuntergang gehen, aber zumindest
doch, in die Dämmerung.
In die Weite, in die Dämmerung gehen. Es ist die Geschichte einer Freundschaft, könnte man vielleicht auch sagen. Es ist die Geschichte von Menschenliebe. Und es gibt einen wunderschönen Satz. Mr. Reese ist einer der beiden Protagonisten, der sagt diesen Satz: Man ist ein besserer Mensch, wenn man es versucht. Das schwebt so als Motto über diesem Buch und auch überhaupt über den Büchern von Flortin. Dieser Mr. Reese besitzt eine Ranch, eine Pferdefarm. Dort lebt er mit seiner Frau, die er irgendwann kurz vor 30 geheiratet hat. Eigentlich hat er sich vielleicht ein anderes Leben vorgestellt, aber dann hat er seine Frau kennengelernt und lebt auf dieser Farm und war mit sich und dem Leben völlig im Reinen und hat Horace an Kindesstatt aufgenommen, einen jungen Halb-Ureinwohner, Halb-Ire, hat ihn großgezogen wie einen Sohn und eigentlich auch davon geträumt, dass dieser Sohn irgendwann die Farm übernimmt. Und Horace will das aber nicht, denn er träumt davon, Boxer zu werden, ausgerechnet Amateurboxer, fährt dazu nach Arizona, verlässt die Farm und versucht sich in diesem sehr zwielichtigen, schmierigen Milieu irgendwie durchzukämpfen. Die Sache hat einen ganz großen Haken. Horace hat panische Angst im Ring. Sobald jemand ihn von vorne angreift, macht er zu und deswegen ist er überhaupt nicht geeignet für den Boxsport. Aber das sieht er leider erst viel zu spät. Er kann von dieser Sehnsucht, er muss doch etwas Großes werden, am besten ein Boxer, nicht lassen und setzt sein eigentlich glückliches, eigentlich gesichertes Leben dafür aufs Spiel. Und die zweite Ebene ist, dass jener Mr. Reese ihn zwar ziehen lässt, aber nicht aufgibt, ihm hinterherreist, ihn versucht wieder zurückzuholen, ihn versucht mit seiner Barmherzigkeit und Menschenliebe zu zeigen, du brauchst das eigentlich gar nicht. Du kannst hier zurückkommen als verlorener Sohn und kannst diese Farm übernehmen. Und diese Freundschaft, dieses Festhalten, dieser Versuch, Menschen aus ihrer Not herauszuziehen, das macht dieses Buch ganz besonders bewegend, finde ich, ganz besonders menschlich.
Robert hat uns geschrieben, er mochte es an dem Buch besonders, dass man einen Blick in eine parallele Welt bekommt, also nämlich dieses harte, entbehrungsreiche, anstrengende, aber auch semi-seriöse Box-Business im Amateurbereich. Aber gleichzeitig ist es natürlich nicht unbedingt ein Buch über das Boxen, sondern über die Härten des Alltags, schreibt Robert, des Verlorenseins ohne echte Wurzeln und den typisch amerikanischen unbedingten Willen, es zu schaffen und dem Leben seine Träume abzutrotzen. Hat Robert sehr schön geschrieben, finde ich.
Finde ich auch, weil es das auch so schön auf den Punkt bringt, denn es gibt die Träume auf der einen Seite, aber es gibt auch die Gefahren der Träume. Also wie oft rennt man einem Traum hinterher und kann sich nicht eingestehen, dass das vielleicht doch nicht das Richtige ist im Leben und dann aber auch loslassen zu können, anstatt unglücklich zu werden, weil man es so nicht erreicht hat, ich sage mal, der nächste vielversprechende Popstar oder das nächste Topmodel zu werden, dann kann ein Traum zerbrechen, dann kann ein ganzes Leben zerbrechen, obwohl das Leben doch, wenn man es schafft, diesen Schritt zurückzutreten, wie Mr. Reese es geschafft hat, trotzdem ganz schön sein kann. Auch davon erzählt dieser Roman.
Ich kannte den Autor ehrlich gesagt vorher gar nicht. Der ist ja auch Musiker, habe ich gelesen, fand ich ganz interessant und lustig. Ich habe kürzlich schon einen Roman gelesen, in dem es auch relativ viel um Boxen ging. Blue Sisters von Coco Mellers. Das sind ja diese drei Schwestern und die eine der Schwestern ist eine erfolgreiche Boxerin. Ich kann ehrlich gesagt mit Boxen nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ich finde es immer ein bisschen befremdlich, anderen Leuten irgendwie ins Gesicht zu hauen.
Es ist auch eine der wenigen Sportarten, die ich mir nicht angucken kann. Also ich gucke sonst alles. Ich gucke Golf, ich gucke Billard, ich gucke Curling, ich gucke alles.
Billard ist ein Sport.
Boxen, mit Boxen tue ich mich schwer.
Ich gucke, glaube ich, überhaupt gar keinen Sport im Fernsehen an. Das finde ich
nicht.
Nee, nie. Das finde ich seltsam, anderen Leuten beim Sport zuzugucken. Was ist daran schön?
Man sieht, wie andere sich anstrengen. Und man hat dieses Höher-Schneller-Weiter-Gefühl. Es ist ja schon immer die großen Geschichten von Triumph und Tragik, das ist ja ganz dicht beieinander im Sport. Du bist entweder der Gewinner oder du bist der Verlierer. Und das finde ich schon spannend anzuschauen, doch.
Okay. Ich
bewundere immer, wenn Menschen etwas ganz besonders gut können. Und sei es eben Curling. Auch das kann ich mir dann anschauen. Und irgendwann wird man dann selber so ein Experte und sieht, ah, du musst doch schneller mit dem Besen jetzt hier längs wischen. Das wird sonst nichts. Also es macht schon großen Spaß.
Okay.
Also von Willy Flotin, ein feiner Typ. Übersetzt wurde das Ganze von Nikolaus Hansen und ist im Berlin Verlag erschienen, hat 337 Seiten und mittlerweile ab ungefähr 12,99 € zu haben.
Ist nur noch antiquarisch dann, oder?
Ist nur noch antiquarisch oder elektronisch zu haben.
Elektronisch, auch schön. Ja, und heute betreten wir auch wieder einen Ort hier bei Eat, Read, Sleep, den wir beim letzten Mal schmählich vernachlässigt haben.
Der Buchladen.
Und ich freue mich, dass wir beide heute in diesem Buchladen sind. Auch ein bisschen mit Absicht, liebe Christina aus Landsberg am Lech. Denn Christina hat uns geschrieben und gesagt, sie sucht ein Buch, das an ihrem nächsten Urlaubsort der Normandie spielt. Vermutlich hat Katharina einige Ideen, aber als treue Hörerin eures Podcasts habe ich festgestellt, dass Katharina und ich nicht den gleichen Buchgeschmack haben.
Oh, Stich ins Herz.
Deswegen geht die Frage an Jan und Daniel. Soweit. Also sie würde sehr gerne ein Buch über die Normandie lesen, der die Historie mit einbezieht, ebenso wie eine Familiengeschichte, gerne über mehrere Generationen, vielleicht sogar über mehrere Regionen, Länder, Kontinente. Aber bitte kein Krimi. Das ist doch eigentlich genau dein Genre.
Naja, das ist aber auch immer wieder eine Frage, bei der ich denke, Buchhändler, Buchhändlerin ist echt ein harter Job. Ich meine, was soll, da muss ja alles drin sein. Historie, Familiengeschichte, mehrere Generationen, eventuell mehrere Regionen, ja. Länder, Kontinente und kein Krimi. Ich bin sehr gespannt, was du mir... Dann hau mal raus.
Also es war tatsächlich eine große Herausforderung, Christine, aber ich habe mich an ein Buch erinnert von Mirko Bonnet. Nie mehr Nacht heißt dieses Buch. Es ist die Geschichte von Markus Lee, der reist in den Herbstferien in die Normandie, check. Um dort für ein Hamburger Kunstmagazin Brücken zu zeichnen, die damals 1944, als die Alliierten in der Normandie gelandet sind, eine entscheidende Rolle gespielt haben.
Historie.
Er reist nicht alleine, sondern er reist mit seinem 15-jährigen Neffen dorthin.
Mehrere Generationen,
genau. Und er zieht mit ihm in ein Hotel. Und da er ja aus Deutschland anreist, könnten wir auch sagen mehrere Länder, denn Teile spielen auch woanders.
Mhm.
Und in diesem Hotel gehen sie natürlich den Brücken nach, aber sie lernen auch eine mysteriöse Frau kennen, die Markus an seine verstorbene Schwester erinnert. Familiengeheimnisse. Und das Ganze hat auch noch ganz viele literarische Anspielungen. Gottfried Keller spielt eine Rolle, Ernest Hemingway spielt eine Rolle in diesen Bezügen. Also ein Buch, das, glaube ich, schon ziemlich viel abdeckt. Und es ist ganz sicher kein Krimi, auch wenn diese mysteriöse Frau schon ein Geheimnis darstellt, das gelöst wird. Aber es gibt keine blutigen Morde. Also vielleicht, Christina, könnte das wirklich was für dich sein. Nie mehr Nacht von Mirko Bonnet. Das ist bei Schöffling und Co. erschienen, im Jahr 2013 schon. Wird es aber antiquarisch ganz sicher noch geben.
Nun hat sie sich ja extra ein Buch von dir oder Daniel gewünscht. Ich denke mal, die Chance, dass es ihr gefällt, ist relativ hoch. Wobei dieser Hemingway-Teil mich natürlich auch sehr interessiert. Ich habe mir das Buch jetzt schon notiert. Ich habe trotzdem noch einen Buchtipp zum Thema Normandie für alle Leute, die jetzt zugehört haben und denken so, ach, Buchtipp von Katharina zum Thema Normandie würde mir sehr gut gefallen an dieser Stelle. Und zwar Zwei am Meer von Fanny André. Eine kleine, feine Geschichte, würde ich sagen. Camille, ist eine der Protagonistinnen, ist Camille, die ist Anfang 80, hat gerade ihren Sohn beerdigt und beschließt dann spontan mit ihrer Ex-Schwiegertochter Isabelle einen Roadtrip durch die Normandie, das ist nämlich Isabelles Heimat, und die Bretagne, das ist Camilles Heimat, zu machen. Und diese beiden Frauen haben sich früher mal sehr gut verstanden und sie haben sich dann, weil sich eben Isabelle von Camilles Sohn getrennt hat, ein bisschen aus den Augen verloren und nähern sich auf dieser Reise wieder an. Und das ist wirklich schön erzählt und man kommt an sehr viele Orte in der Normandie, zum Beispiel nach Honfleur und nach Giverny in Monets Garten. Da war ich ja gerade letztes Jahr. Also ganz schöne Landschaftsbeschreibungen. Man will eigentlich sofort hin, sowohl in die Normandie als auch in die Bretagne. Ein kleines bisschen märchenhaft, aber auch zwischendurch witzig erzählt wiederum. Zwei am Meer von Fanny André, übersetzt von Ingrid Ickler Ursprünglich erschienen bei Mare, inzwischen gibt es das auch als Dumont-Taschenbuch mit 272 Seiten für 13 Euro. Reingedrückter Normandie-Buchtipp.
Ja, aber ich hoffe, vielleicht reist du auch nicht alleine, Christine, und vielleicht ist das ja dann auch für die Reisebegleitung auch noch ein guter Tipp.
Zum Beispiel. Nun aber.
Jo, du hast ja schon wunderbar mit Monets Garten wieder zurückgeleitet zu unserem Thema Kunstwerke. Und ich sag mal so, ich habe da auch gleich noch eine Frage.
Das Quiz.
Du hast da gleich noch eine Frage zum Thema Kunstwerke. Ich habe vielleicht auch eine Frage in die Richtung, aber ich beginne mal mit einer ganz anderen Frage. Am 1. März, und das ist ja vom Veröffentlichungstag dieser Folge aus gesehen morgen, beginnt ja der meteorologische Frühling. Das ist für mich Fastenfeiertag. Also für mich ist das wirklich so eine Art Durchbruchtag. Kalendarisch beginnt der Frühling dann am 20. März. Das ist natürlich noch ein bisschen besser. Und ich habe aber in diesem Buch die Sache mit Rachel gelernt, dass die Iren noch einen anderen Tag haben, an dem sie den Beginn des Frühlings feiern. Keine Angst, das wird jetzt kein Meteorologie-Quiz. Dahinter steht eine Geschichte und das, finde ich, macht das irgendwie ein bisschen literarisch. Also, wann feiern die Iren den Beginn des Frühlings? Am 1. Februar, am 15. Februar oder am 28. Februar?
Ich würde vermuten, dass das irgendwie mit dem St. Patrick's Day zusammenhängt, wobei der ist im Sommer, oder? Jetzt kommt hier wieder so geballtes Halbwissen zusammengeworfen, um zu vertarnen, dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe. 1., 15., 28. Naja, am dichtesten dran wäre ja der 28. Da kann man sagen, die offiziellen Wintermonate sind vorbei. 28. Februar, 1. März. Ich muss raten. Ich rate doch, weil es so schön die Mitte ist, 15. Februar.
Schnell nochmal umentschieden. Das ist falsch und der 28. wäre auch falsch gewesen. Es ist tatsächlich der 1. Februar. Der Tag heißt Imbolc.
Okay, kannst du das nochmal sagen?
Das habe ich im Internet mir vorsagen lassen. Das heißt demzufolge Imbolc. Es schreibt sich Imbolc hinten mit C. Und das ist genau auf halber Strecke zwischen der Wintersonnenwende und der Tag- und Nachtgleiche. Also zwischen unserem Winteranfang am 21. Dezember und unserem Frühlingsanfang am 20. März. Da in der Mitte liegt Imbolc und da sagen die Iren einfach, das ist für uns ein Feiertag. Hier begrüßen wir schon mal den Frühling, aber jetzt geht's bergauf. Das ist eines der drei großen keltischen Feste. Man huldigt der Ankunft des Frühlingslichts und der wärmeren Tage. Das liebe ich sofort. Ab sofort ist der 1. Februar für mich auch schon mal so ein Etappenfeiertag auf dem Weg zum Frühling. Ist das nicht schön?
Man sollte einfach jeden Tag irgendetwas feiern. Das wäre doch das Einfachste.
Sowieso gut.
In dem Buch von Thomas Schlesser tauchen ja ganz viele Kunstwerke auf, über die gesprochen wird. Die sind quasi so die Kapitelüberschriften teilweise. Mhm. Es gibt aber auch Romane, die die Titel von berühmten Kunstwerken tragen. Unter anderem hat Tracy Chevalier eins geschrieben.
Ja, das
heißt,
kenne ich.
Ah, das Mädchen soll ich mit trotzdem den Perlen. Soll ich trotzdem ein Multiple Choice geben?
Das ist schon die Frage.
Ja, es hieß ja mal, ich soll leichtere Fragen stellen.
Ich weiß die Frage schon, bevor die Frage gestellt wird. Die Antwort, bevor die
Frage.
Dann
machen wir es doch wie Jeopardy. Wie ist denn die Frage?
Wie heißt das Buch von Tracy Chevalier, das einen Gemäldetitel hat?
Richtig, und die Antwort ist das Mädchen mit dem Perlenohrring.
Jetzt könntest du noch fragen, wer ist der Künstler?
Wer ist, ja, von wem ist denn dieses Gemälde?
Jan Vermeer.
Und wo hängt es?
Amsterdam?
Okay, das war die eigentliche Frage, leider durchgefallen. Die Antwort ist Den Haag.
Das ist eine sehr interessante Quiz-Variante heute hier.
Nein, Tracy Chevalier hat sich hineinversetzt in dieses Mädchen mit dem Perlenohrring, von dem man ja nicht weiß, wer sie wirklich war. Und sie erfindet dann, du hast das Buch gelesen, eine Magd von Vermeer, die er da gemalt haben soll und erzählt die Geschichte.
Meine künstlerische Quizfrage lautet folgendermaßen. Manche Autorinnen und Autoren sind ja Multitalente und die Kombination aus Malen und Schreiben ist sehr beliebt bei Autoren. Aber welcher dieser Schriftsteller hat nicht professionell gemalt? August Strindberg, Max Frisch oder Günter Grass?
Also Günter Grass hat auf jeden Fall professionell gemalt, sah sich auch eigentlich eher als Maler statt als Schriftsteller. Ich besitze auch ein Bild von Günter Grass.
Nein.
Ja, doch.
Oh mein Gott.
Habe ich mal von ihm gekauft.
Echt? Wie teuer war das?
Mindestgebot.
Echt? Oh, das ist eine interessante Geschichte, da müssen wir bei Gelegenheit.
Die erzähle ich gerne mal ausführlicher. Dann waren da noch Max Frisch und
August Strindberg.
Max Frisch und August Strindberg. August Strindberg hat, da habe ich mal die großartige Biografie gelesen von Renate Bleibtreu und ich meine mich zu erinnern, dass es da auch um Gemälde ging. Ich sage deswegen Max Frisch.
Richtig, das ist richtig. Max Frisch war Architekt, also hat möglicherweise relativ viel gezeichnet, aber nicht gemalt.
Interessant. Ich habe jetzt eine Frage, die der Lesekreis Kassel mir geschickt hat, für dich.
Oh, wie schön.
Und wenn der Lesekreis Kassel jetzt selber ganz erstaunt sich wundert, wo diese Frage herkommt. Ja, liebe Kasselerinnen und Kasseler, ihr habt mir die schon vor einem Jahr geschickt. Ich habe sie nur schlicht irgendwo in meinem Mailarchiv verloren, aber eben nicht ganz verloren. Ich habe sie wiedergefunden. Deswegen jetzt aus Kassel für dich eine Frage, nämlich aus welchem Buch stammt das nachfolgende Zitat? Am längsten hatte sie darüber nachgedacht, welches Buch sie mitnehmen sollte. Ohne eins vorzugehen, wäre ihr vorgekommen, als würde sie ohne Kleider aufbrechen. Aber es durfte nicht schwer sein, also kam nur ein Taschenbuch in Frage. Bücher in Badekleidern nannte XXX, weil hier der Name der Protagonistin kommt, sie schlecht gekleidet für die meisten Anlässe, aber im Urlaub eine praktische Sache. Aus welchem Buch?
Ich hoffe, es gibt ein Multiple Choice.
Es gibt ein Multiple Choice, natürlich. Ist das A, Tintenblut von Cornelia Funke? Ist das B, die Sammlerin der verlorenen Wörter von Pip Williams? Oder ist das C, Wasserzeiten von Christine Bilkau?
Davon habe ich ja nur Tintenblut gelesen, aber das ist auch
und
schon.
Und kam davor, dass jemand sagte, Weile Bücher her. In Badekleidern? Übrigens ein sehr schönes Bild.
Bücher in Badekleidern, ja. Das ist schon sehr lange her.
Ich habe übrigens einen kleinen Fehler gemacht. Es ist keine Protagonistin, es ist ein Protagonist, der das sagt.
Ah.
Jetzt wird es klar, ne?
Jetzt wird es super klar. Tintenblut ist ja eine Protagonistin, deswegen würde ich das jetzt mal ausschließen. Dann habe ich noch zwei andere zur Auswahl, die ich beide nicht kenne. Also sage ich einfach mal B.
Und das ist leider nicht richtig, denn die Antwort ist tatsächlich A, Tintenblut von Cornelia Funke. Und Mo, die Abkürzung für Mortimer, hat diesen schönen Vergleich für Bücher in Badekleidern für Taschenbücher. Vielen Dank nach Kassel für diese Frage. Wenn ihr andere Fragen habt, die ich gerne Katharina stellen soll, schickt sie doch gerne an eatreadsleep@ndr.de oder direkt an mich über Instagram oder andere Kanäle. Ich freue mich und dann ja, bin ich gespannt, Katharina, was dann in den nächsten Wochen auf dich zukommt.
Ja, schön. Das ist eine neue Competition für mich. Jetzt losen wir erstmal was für dich aus, für dich und Daniel. Mal sehen, wie anspruchsvoll das ist.
Bestseller-Challenge, die Auslosung.
Bestsellerliste haben wir schon wieder mal ziemlich abgegrast. Also da ist einiges drauf, was wir schon vorgestellt haben. Zum Beispiel auch Annika Decker, was wir ja in der letzten Folge hatten, gar nicht als Bestseller, weil Daniel das mitgebracht hat. Insofern ist die Auswahl jetzt nicht so groß. Also soll ich oder willst du?
Nee, ich möchte.
Du möchtest?
Ich möchte gerne. Ach, das sind doch noch einige, die hier in unserer schönen kleinen Keksbox sind. Ich nehme mal dieses hier.
Mhm, ich bin ganz gespannt.
Maja Lunde.
Ah.
Für immer. Das ist die mit die Geschichte des Wassers, die Geschichte des,
mit Bienen.
Der Bienen.
Ja, habe ich noch alles was
mit
nicht
Pferden.
Gelesen.
Habe ich alles gelesen.
Ach ja?
Ja.
Und?
Nette Unterhaltung.
Und dieses Neue hast du schon?
Das habe ich noch nicht gelesen.
Na dann, das ist gut ausgelost für dich.
Ich bin gespannt. Maja Lunde für immer. Wenn ihr es schon kennt, schreibt uns doch an eatreadsleep@ndr.de, wie es euch gefallen hat. Oder lest gerne mit und schreibt uns dann, ob es euch leicht fällt, da durchzukommen. Oder ob ihr vielleicht abbrechen wollt. Wir sind gespannt. Und wie es dann Daniel und mir gefallen hat, das hört ihr beim nächsten Mal.
Alle Bücher, die wir heute vorgestellt haben, und das waren ja mal wieder nicht wenige, findet ihr in den Shownotes natürlich wieder bei uns. Übrigens habe ich gerade mal wieder eine Mail bekommen von jemandem, die fragte, was sind denn diese Shownotes? Vielleicht an dieser Stelle noch einmal erklärt. Das ist das, was man findet, wenn man das Audio in der jeweiligen Podcast-App anklickt oder im Browser in der Audiothek, also in der Beschreibung des Audios sozusagen findet man die Shownotes, aber die Informationen findet man immer auch auf ndr.de/eatreadsleep. Und nur da auf ndr.de/eatreadsleep findet ihr auch Informationen zu unseren nächsten Live-Veranstaltungen. Eat, Read, Sleep, der Podcast, wird sein in Nienburg, an der Weser zum Beispiel, in Greifswald und in Neubrandenburg. Und für diese Veranstaltung gibt es auch noch ein paar Karten. Wenn ihr da interessiert seid, könnt ihr einfach mal auf unsere Homepage gehen.
Und vielleicht sehen wir uns ja auch auf der Buchmesse in Leipzig. Da werden wir alle drei, Daniel, Katharina und ich, sein am Freitag und am Samstag in der Halle 2 auf der Bühne der Audiowelt. Jeweils um 16 Uhr.
Genau, dazu gibt es aber auch noch mal ein paar genauere Informationen. Wir wissen selber noch nicht so ganz genau, was auf uns zukommt, aber wir hatten dieses Jahr mal Lust, auf die Buchmesse nach Leipzig zu fahren. Davon wird es dann auch eine kleine Sonderfolge geben.
Und vielleicht sehen wir uns dann ja, wir würden uns freuen.
So, und jetzt, Jan, kommt es zum Äußersten. Ich werde die Kohlroulade noch mal aufwärmen.
Nimm das Brot vorher runter.
Das Brot ist jetzt schon verdorben, fürchte ich. Ah, hier ist ja auch noch deine. Soll ich deine mit aufwärmen?
Ja, die gönne ich mir gleich zum Mittag.
Die gönnst du dir zum Mittag. Okay, und jetzt hätte ich fast die Gabel mit aufgenommen. Das wäre sehr schön.
Eat, Read, Sleep.
Und auch diesmal haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Und diesmal lassen wir die Hosts am besten selbst für sich sprechen.
Herzlichen Glückwunsch zu eurem guten Geschmack. Ihr habt wirklich gerade einen ganz, ganz tollen Podcast gehört. Aber es gibt noch andere tolle Podcasts auf der Welt und in der ARD-Audiothek. Olli, weißt du zum Beispiel einen, den du empfehlen könntest?
Ich höre zum Beispiel viel Gutes über Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Also das ist nicht für jeden, das ist schon wirklich vor allem für sehr intelligente und wahnsinnig gut aussehende Hörer und Hörerinnen. Aber es soll toll sein nach allem, was ich höre.
Das stimmt, da habe ich auch schon von gehört. Mhm. Das ist doch mit diesem Oliver Welke und dieser TV-Legende Oliver Kalkofe.
Lars Fred Kalkofe,
ja, genau. Ja, richtig. Dieser Podcast wird auch genannt die Dubai-Schokolade unter den Podcasts.
Vollkommen überschätzt, aber bestimmt irgendwie gut.
Überzuckert. Aber geil. Den gibt's in der ARD-Audiothek immer montags und mittwochs auch überall sonst, wo es Podcasts gibt.